MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Herzlich willkommen zu Kekulés Gesundheitskompass, dem Podcast rund um Medizin und Wissenschaft mit Professor Alexander Kekulé. Einen schönen guten Tag, Herr Kekulé.
Guten Tag, Herr Seifert. Hallo.
Ja, André Seifert ist mein Name. Ich bin Redakteur bei MDR aktuell. Wir sind mit diesem Podcast etwas später dran als üblich, weil einer von uns beiden krank geworden ist. Ich verrate jetzt mal nicht, wer.
Ich war's.
Ich habe vor wenigen Tagen auf WDR 5, also im Westdeutschen Rundfunk, ein Interview mit Ihnen gehört. Da haben Sie Fragen beantwortet zur Corona- und Pandemieaufarbeitung. Und da haben die Macher der Sendung vorab eine kleine Straßenumfrage eingespielt aus Bochum. Und ein Mann hat folgende Worte gesagt, die für mich zumindest also so ein bisschen die perfekte Einleitung für unser heutiges Gespräch sind. Er sagte nämlich rückblickend auf die Pandemie, ich zitiere, jeder hat versucht, sein Bestes zu geben. Manch einer ist dann übers Ziel hinausgeschossen. Ist das nicht ein schöner Satz? Finden Sie das auch? Oder?
Ja, jeder hat versucht, sein Bestes zu geben. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ich habe ja auch gerade die Diskussion jetzt in dieser Enquete im Bundestag verfolgt. Man muss immer davon ausgehen, dass die Akteure von damals wirklich alles richtig machen wollten. Also auch die Fehler gemacht haben, haben sich ja Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Und das vergisst man immer so ein bisschen, dass zum Beispiel auch der viel angegriffene Christian Drosten, Mann, der ist Molekularbiologe eigentlich, ja, und hatte gerade einen neuen Lehrstuhl in Berlin übernommen. Wahrscheinlich war er noch beschäftigt, die Möbel für sein Labor auszusuchen und ähnliches. Und dann kommt das. Und der hat es, klar, wir alle sind eitel, da nehme ich mich nicht aus, aber er hat es unterm Strich gut gemeint, ja, und auch versucht, für die Sache alles richtig zu machen. Und wenn man sich dabei mal irrt, darf man das nicht zu hoch aufhängen, dann hinterher in der Aufarbeitung.
Aber es gibt ja auch einen zweiten Teil dieses Zitats, manch einer ist dann übers Ziel hinausgeschossen und um den soll es dann heute doch eher gehen in unserer heutigen Folge. Wir blicken auf die deutsche Enquete-Kommission, in der Christian Drosten ja in dieser Woche Fragen beantwortet hat und nicht nur er, auch viele andere Sachverständige und die mit einigen Aussagen durchaus auch für Schlagzeilen gesorgt haben in dieser Woche. Und wir blicken auch nach Großbritannien, wo vor wenigen Tagen ein Zwischenbericht der dort laufenden Covid-19-Untersuchungskommission vorgestellt wurde.
ARD.
Lassen Sie uns kurz nach Großbritannien schauen, bevor wir uns mit der deutschen Enquete-Kommission beschäftigen. Dort gibt es ja eine sogenannte Inquiry, also auch eine Kommission, die staatlich eingesetzt wurde und die dort die Pandemie aufarbeiten soll. Also zwei Länder, zwei Kommissionen. Die britische Inquiry hat am 20. November einen Zwischenbericht vorgestellt, also vor wenigen Tagen. Und dieser Zwischenbericht zeigt drastische Fehler der britischen Regierung in der Anfangszeit der Pandemie. Was steht da drin?
Tja, also das Covid-Inquiry, muss man vielleicht vorneweg sagen, ist tatsächlich so eine Untersuchungskommission, Untersuchungsausschuss würde man das wahrscheinlich auf Deutsch bezeichnen, wird geleitet von einer ehemaligen Richterin, Baronin Hallett, die also bekannt ist in England, die das meines Erachtens sehr, sehr gut macht, die auch wahnsinnig viel Geld dafür ausgibt, was zum Teil kritisiert wird. Es gibt Leute, die sagen, dass es bis jetzt schon mehrere hundert Millionen Pfund gekostet hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also deshalb darf man es nicht so vergleichen. Also da steht richtig viel drin in dieser zweite Teil, Report Nummer 2, den Sie jetzt vorgelegt haben, ist 800 Seiten stark. Ich habe es extra nochmal nachgezählt, weil ich nämlich gestern das alles auch nochmal durchgearbeitet habe. Was steht da drinnen? Also es ist so, dass die wichtigste Überschrift, kann man sagen, auch von der Leiterin, die heißt, wir haben zu wenig gemacht und zu spät. Too little, too late. Und die große Überschrift, die auch jetzt in deutschen Medien natürlich zitiert wurde, ist, dass wenn man den Lockdown in England, der ja am 23. März 2020 verhängt wurde, wenn man den eine Woche früher gemacht hätte, also am 16.3., das war so der Zeitpunkt, wo das ganze Problem eigentlich offen lag, auch in England schon, dann hätte man 23.000 Tote eingespart. 23.000 nur durch eine Woche Verlegung oder ungefähr die Hälfte der Toten der ersten Welle. Also es geht nur um die erste Welle, wo man diese 23.000 eingespart hätte. Darauf hat ja Christian Drosten dann reagiert bei Twitter und so weiter und deshalb ist das ein Riesending um die Frage, hätte man das wirklich so viel eingespart zum einen und zum anderen, wenn man eine Woche früher quasi hier rangeht, was wäre eigentlich in Deutschland gewesen, muss man so ein bisschen übertragen, wie die Situation dann hier gewesen wäre. Und es gibt ganz viele weitere Resultate, ganz interessant. Also die haben das also wirklich sehr, sehr gründlich gemacht. Also die haben wirklich alle E-Mails ausgewertet zwischen den Fachleuten, die damals in der Kommission waren. Die hatten ja von Anfang an dieses SAGE, was wir im Corona-Kompass rauf und runter zitiert haben. Aus Deutschland gab es immer wenig Daten, die Engländer waren immer ganz super. Und dann gab es eine spezielle Unterkommission, die hieß NERVTECH. Über den lustigen Titel habe ich mich im Corona-Kompass schon lustig gemacht. Aber das waren halt alles wirklich Top-Leute, die hatten die auch in England, auch Epidemiologen, die mit drinnen saßen. Und deren Kommunikation ist komplett ausgewertet worden. Also man kann in diesem Bericht, der ist wirklich interessant zu lesen, auch wenn es ein dicker Schinken ist, wirklich zum Teil von Stunde zu Stunde die Protokolle nachlesen, was ist welchem Regierungsmitglied gesagt worden, welcher Wissenschaftler hat zugestimmt, welcher hat gesagt, nee, das sehe ich anders, was haben die hinterher entschieden, wie haben sie sich dann später umentschieden, da gab es natürlich auch ganz viel hin und her. Ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass Boris Johnson, der damalige Ministerpräsident, am Anfang das Ganze sehr locker gesehen hat, so ähnlich wie Donald Trump in USA oder Jair Bolsonaro in Brasilien. Und diese akribische Aufarbeitung führt dazu, dass man wirklich gesagt hat, okay, also Ende Januar 2020, also Ende Januar schon, waren die wissenschaftlichen Fakten auf dem Tisch, dass klar war, dass das Virus, ich lese hier vor, eine ernste und unmittelbare Bedrohung darstellt. Hm. Ende Januar 2020. Das ist mir deshalb extrem wichtig, weil, das sage ich wahrscheinlich schon nicht zum ersten Mal, ich war damals in Deutschland allein auf weiter Flur mit dieser Behauptung und bin ganz massiv kritisiert worden von den Medien, von meinen Virologenkollegen und so weiter. Deshalb lese ich das natürlich gerne, dass die UK Inquiry jetzt sagt, das war Ende Jahr 2020 eindeutig, dass das also eine unmittelbare Gefahr war. Der ganze Februar 2020 war, wie Sie sagen, ein verlorener Monat, weil man nichts gemacht hat, also keine Maßnahmen ergriffen hat. War in Deutschland ganz genauso. Hier steht, dieser Mangel an Bewusstsein für die Gefahr ist inexcusable, unentschuldbar gewesen. Im Februar 2020 kann man Copy-Paste nach Deutschland verlegen. Und dann sagt man eben, was mir auch wichtig ist, das ist dort sehr genau durchgerechnet worden, der Lockdown oder die ganzen Lockdowns hätten komplett vermieden werden können, wenn man früher reagiert hätte und wenn man Maßnahmen wie allgemeines Social Distancing und Isolation von Infizierten und diese Dinge, die also noch relativ harmlos sind, sage ich mal, wenn man das früher gemacht hätte. Aber man hat eben so lange nichts gemacht, dass dann, wie es heißt, Mitte März der Lockdown inevitable war, also unvermeidlich. Also eigentlich ganz ähnlich wie die Analyse, die wir hier für Deutschland immer wieder hatten, die sich aber, muss ich auch sagen, nicht deckt mit dem, was meine Kollegen sagen und auch nicht mit dem, was im deutschen Untersuchungsausschüssen läuft. Dann ist es so, dass festgestellt wird, die Wissenschaftler kommen insgesamt relativ gut dabei weg. Jemand hat geschrieben in einem englischen Zeitung, dass man denen einen easy ride gegeben hat, also dass man sie ganz gut hat davonkommen lassen. Aber es wird immerhin gesagt, dass die gleichen Wissenschaftler, die am Anfang gesagt haben, dass Lockdowns absolut unmöglich seien und dass man eher auf Durchseuchung setzen sollte, dass die dann innerhalb kürzester Zeit ihre Position geändert haben und auf Lockdowns gedrängt haben, ohne dass zusätzliche Evidenz vorhanden war. Das erinnert auch so ein bisschen an unsere Diskussion, kann man eigentlich sagen. Und speziell der Gesundheitsminister dort, über den wir damals oft gesprochen haben, Matt Hancock, sozusagen der Jens Spahn in England, wobei Jens Spahn noch nicht in den Dschungel gegangen ist. Matt Hancock ist ja im Dschungel dann aufgetreten. Ja, ja, der ist im Englischen an der Pendant zu unserem Dschungel. Ich bin ein Star, holt mich heraus.
Ja, das wäre doch was für Jens Spahn.
Ich sag mal, Entschuldigung, schräger Vogel, der Matt Hancock. Aber, und es ist so, da ist eben gesagt worden, dass der vor allem nicht offen zur Bevölkerung war bezüglich der Vorbereitung des Gesundheitssystems und der Krankenhäuser, weil er gesagt hat, wir haben alles im Griff. Das wiederum deckt sich 1:1, Dschungel außen vor, mit dem, was Jens Spahn gemacht hat. Er hat ja gesagt, unsere Krankenhäuser sind super vorbereitet und intern wussten wir, dass wir nur Masken für wenige Tage haben und solche Sachen. Es wurde auch gesagt, das kennt man jetzt aus Deutschland, Kinder wurden nicht genug priorisiert. Man hat also nicht genau geprüft, wie wichtig es eigentlich ist, Schulen zuzumachen und Ähnliches. Ganz wichtig auch, Altenheime wurden zu wenig geschützt. Das war mir ehrlich gesagt neu, dass am Anfang in England dieses große Sterben in der ersten Welle Hauptsächlich auch alte Menschen in Altenheimen waren. Die sind dort mehr gestorben als zu Hause. Und das hat man genau rausgearbeitet, dass das eben ab vorne und hinten nicht geklappt hat, dass Leute, die krank waren, aus dem Krankenhaus entlassen wurden, zurückgebracht wurden in die Altenheime, ohne dass man irgendwelche Schutzmaßnahmen dort hatte. Und dann gab es massive Ausbrüche. Genau das gleiche wie in Italien übrigens. Hm. Und wir hatten das in Deutschland dann in der zweiten Welle, Ende 2020/21, die ja bei uns die tödlichste war. Und sie haben sich natürlich, das ist jetzt eine englische Spezialität, ziemlich aufgeregt, dass viele prominente Politiker und Wissenschaftsberater selber die Regeln gebrochen haben. Es ist, glaube ich, bekannt, dass Boris Johnson irgendwelche Partys in Downing 10 gefeiert hat mit Rishi Sunak zusammen. Die haben ja auch Strafe zahlen müssen. Und ein ganz wichtiger Regierungsberater, Neil Ferguson, ist erwischt worden, wie er Besuch von seiner Freundin zu Hause bekommen hat, als absoluter Lockdown war, und musste dann aus dieser Beratungskommission, aus diesem Sage-Committee, musste der sogar zurücktreten deshalb. Also das war so im Schweinsgalopp, was da so rauskam. Irgendwie ähnlich wie bei uns, sage ich mal, ähnliche Analyse wie bei uns, zumindest wie die, die wir im Corona-Podcast damals gemacht haben.
Wie kommt ihr auf die Zahl von 23.000 Toten, die im ersten Lockdown hätten verhindert werden können? Ist diese Zahl plausibel?
Also Christian Drosten hat die ja, muss man sagen, bei Twitter, also X inzwischen, aufgegriffen und gesagt, 23.000 für eine Woche sind ungefähr 60.000 für drei Wochen, und das sei ungefähr das, was er auch geschätzt hätte.
Das hat er übrigens schon im Thüringer Untersuchungsausschuss gesagt. Zwei Wochen vorher, habe das gerade nochmal nachgeschlagen, da hat er auch schon von 60.000 Toten weniger gesprochen. Das hat er dann also sozusagen nochmal gepostet.
Ich habe das nicht so mitgekriegt, ehrlich gesagt. Das war natürlich damals auch in der Pandemie so. Ich bin sicher, dass er meinen Podcast nicht gehört hat, und ich hatte auch leider keine Zeit, seinen zu hören, obwohl der toll gewesen sein muss. Also da gibt es zwei Aspekte dabei. Das eine vielleicht ist, dass es für mich schon erstaunlich ist, dass das jetzt sowas Neues ist, dass Drosten das postet, und das hat ja auch viel Resonanz gefunden und auch in den Medien dann wieder berichtet worden drüber, weil das ist eine uralte Studie von Neil Ferguson, der Mann mit der Freundin, von dem ich gerade gesprochen habe, den wir alle schon lange kennen. Also ich kenne Neil Ferguson seit der BSE-Krise aus den 80er Jahren, also diese Rinderwahn damals. Und der Ferguson hat die Zahl mal rausgehaut, das war so Januar 2021, also gleich nachdem das erste Jahr der Pandemie ausgewertet wurde. Das ist dann auch ein bisschen später veröffentlicht worden, ich weiß gar nicht mehr wann, in mehreren Stufen. Und da hat er gesagt, ja, man hätte so 23.000 Tote vermeiden können. Da sage ich mal, es ist ein bisschen überraschend, dass jetzt so ein Starberater wie Christian Drosten erst jetzt das mitkriegt, offensichtlich das, oder zumindest so wichtig findet, dass man jetzt nochmal drüber redet, wo das eine alte Zahl aus dem Januar 2021 ist. Zugegeben, dieser UK-Report, der hat das jetzt nochmal vorne angestellt, aber wenn man eben dann die 800 Seiten und das Kleingedruckte liest, stellt man fest, dass sie sich nur auf diese alte Publikation von Neil Ferguson bezogen haben. Das heißt, also das eine ist so ein bisschen Sturm im Wasserglas in den Medien, altes Thema, nicht wieder aufgewärmt eigentlich. Neil Ferguson, wenn Sie den heute fragen können, also ist einer der intelligentesten, habe ich im Podcast damals auch immer wieder gesagt, einer der intelligentesten Epidemiologen, die ich kenne, wirklich ein super guter Mann, den ich auch seit Jahrzehnten verfolge, und aber auch einer der aufgeregtesten. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, wo der Ferguson schon überall übertrieben hat, also habe ich in 1000 Vorträgen seine Superprojektionen, wie die Influenza zuschlägt und wie BSE zuschlägt, und dann gab es mal Maul- und Klauenseuche und so. Das wussten die Fachleute, dass der Ferguson halt so einer von den großen Warnern ist, der immer damit auch Schlagzeilen, ehrlich gesagt, in England erzeugt hat, dass er so sehr dramatische Szenarien in die Welt gesetzt hat. Aber es ist, die Frage ist ja, stimmt die Zahl auch? Er würde heute mit Sicherheit sagen, nein. Also er selber, wenn man ihn fragen würde, ist das so aus heutiger Sicht richtig gerechnet worden, würde er sagen, nein. Und im Kleingedruckten stand es damals auch dabei, klar stand dabei, wir haben ganz viele Fragen, wir wissen ganz viele Sachen nicht, das ist eine grobe Schätzung. Ich sag mal so ein bisschen für die Zuhörer, warum das damals ziemlich klar war, dass es, also sag ich mal, Lücken gibt bei seinen Überlegungen. Okay. Nummer eins ist, Er hat sehr krasse Annahmen für die Infektionssterblichkeit da drinnen. Also wie viel Prozent der Infizierten sterben. Wir unterscheiden ja zwischen Fallsterblichkeit, also wie viel Prozent der Erkrankten sterben. Und nur ein Teil der Infizierten wird überhaupt krank, sodass die Infektionssterblichkeit deutlich geringer ist, als die Fallsterblichkeit auch damals war. Und da hat er eben gesagt, bezüglich der Infektionssterblichkeit, um mal eine Zahl aus seiner Originalpublikation zu sagen, 9,3% der über 80-Jährigen sterben, also der Infizierten, also nicht der Fälle, sondern der Infizierten, das ist die Dunkelziffer der Asymptomatischen mit drin. 9,3, also fast 10%, jeder zehnte Alte über 80 soll sterben. Das ist aus heutiger Sicht natürlich krass übertrieben. Hat er damals irgendwie so abgeleitet aus den Wuhan-Zahlen. Da gab es eben von China so ein paar gruselige Meldungen oder auch aus Norditalien gab es Berichte von Intensivstationen oder von Altenheimen, wo man Probleme hatte. Mein Gott, ja, also und da, so hat er eben diese Infektionssterblichkeit, die hat er zwar nach Alter unterteilt, aber er hat insgesamt viel zu hohe oder deutlich zu hohe Zahlen eingesetzt. War damals, sag ich mal, typisch Neil Ferguson irgendwie, aber auch nicht falsch, ja, sondern er hat halt irgendwas genommen, was da war. Was er nicht berücksichtigt hat, ist, dass die Infektionssterblichkeit sich natürlich ändert über die Zeit. Erstens, weil so ein Virus sich an den Menschen anpasst. Das habe ich im Fernsehen, glaube ich, das erste Mal im Januar 2020 erklärt, dass das Virus im Laufe der Zeit harmloser typischerweise wird. Und zweitens, weil die Therapien sich verbessern, sodass einfach diese Zahl keine Konstante ist. Er hat das aber als Konstante über den ganzen ersten Zeitraum der ersten Welle, also diese zusätzlichen Toten sollten in 6 Monaten auftreten, über diesen ganzen Zeitraum hat er das konstant genommen. Ist halt die Frage, ob das so ist. Was er auch nicht berücksichtigt hat, ist das Phänomen Superspreading. Also wir haben sehr früh gewusst, auch von SARS übrigens, von dem Prototyp aus 2003 damals, dass es eben so Einzelne gibt, die ganz viele Infektionen machen. Und das ist epidemiologisch, müssen Sie dann ganz anders rechnen, als wenn Sie so einfach nur so sagen, da gibt es den Wert R und wenn R 2,3 ist, dann steckt jeder eben 2,3 andere Patienten an, im Durchschnitt andere Personen an. Also da hat er Superspreading nicht berücksichtigt. Er hat diese Altersunterschiede nur so marginal berücksichtigt, dass Kinder zum Beispiel wesentlich weniger das Virus ausscheiden und vor allem wesentlich kürzer ausscheiden. Das hat er natürlich noch nicht gewusst, dass die weniger ansteckend sind. Dann hat er nicht berücksichtigt, dass es ein Teil der Bevölkerung ja so eine Grundimmunität hatte durch andere Coronaviren. Also durch ähnliche Coronaviren, das wissen wir inzwischen ziemlich sicher, gab es bei manchen Leuten leichtere Verläufe. Natürlich nicht bei allen, aber und dann das andere ist soziales Verhalten, soziale Bubbles. Es war ja so, dass bestimmte Gruppen sich gegenseitig massiv angesteckt haben, weil es so Party-People waren, die waren ja meistens jünger und dass es eben auch diese massiven Ausbrüche in Altenheimen gab. Also dass es sozusagen nicht ein kontinuierliches Geschehen ist, sondern in so kleinen Wellen vor sich geht, hat er auch nicht berücksichtigt und vor allem nicht, dass die Menschen ihr Verhalten ja anpassen, wenn sowas passiert, dass sie eben vorsichtiger werden. Also diese lange Liste von Dingen war nicht mit drinnen, also hat du einfach sozusagen die Menschen als Zahlen betrachtet und wenn man das dann so als Algorithmus kalt durchrechnet, kommt halt so eine Gruselzahl raus. Aus heutiger Sicht ist klar, und damals stand es schon so im Raum, dass Neil Ferguson mal wieder so ein bisschen, sag ich mal, mit einer krassen Zahl geglänzt hat.
Okay.
Überraschend war eigentlich, warum Leute, die ihn kennen, das dann so 1:1 übernehmen und auch heute noch sagen, das stimmt alles so. Also das kann ich jetzt so nicht unterschreiben.
Und geht der Bericht dann auch entsprechend hart mit der britischen Regierung, mit Boris Johnson ins Gericht? Oder sind die dann schon auch so ein bisschen relativierend und sagen, vielleicht, Sie haben es ja vorhin angesprochen, was wusste man schon so Anfang 2020 im Januar, im Februar? Also die WHO selbst hat ja erst Mitte, Ende Januar gesagt, das Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Und einige Experten haben dann hinterher immer noch gesagt, naja, dafür gibt es ja aber vielleicht gar keine solide Evidenz. Also so dieses Spätreagieren oder nicht wissen wollen, war ja durchaus verbreitet, oder?
Naja, das haben sie sehr genau analysiert. Und das ist halt das Schöne in der Wissenschaft. Da können sie, ich meine, die Fakten sind einfach auf dem Tisch. Wenn Sie sich erinnern, damals gab es diesen Ausbruch in einem kleinen Dorf in Frankreich, worauf ich gesagt habe, dass das Virus breitet sich in Europa schon autochton, wie wir sagen, aus. Also wir haben nicht nur aus China eingeschleppte Fälle. Das waren ganz eindeutige Belege, die damals vorlagen und die eben manche zur Kenntnis genommen haben und manche nicht. Und das Gute ist, dass wir in der Wissenschaft ja relativ klare Regeln haben, wie man sowas interpretiert. Also wenn jemand eben wie damals dieser Fall Fall aus Singapur kam und dann weitergereist ist nach London und eben keinen bekannten China-Kontakt hatte und aber ein kleiner Ausbruch in einem Dorf in Frankreich dadurch passiert, dann ist relativ klar, dass es nicht ausreicht, nur die Flüge aus China zu überwachen, was wir aus Deutschland ja sowieso zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gemacht haben. Also ich glaube, dass die schon fair waren und sehr stark bei der Wissenschaft waren bei ihrem Bericht. Und die haben auch die gleichen Leute nochmal zu Wort kommen lassen. Aber ein bisschen anders, als wir das in Deutschland machen, um so ein bisschen vorzugreifen. In England war es halt so, da gab es jetzt diese Inquiry, die war unabhängig und neutral. Die haben sich das auch mit externem Sachverstand neutral angeschaut. Und Leute wie Neil Ferguson haben natürlich dort gesprochen, aber die waren, wenn sie so wollen, als Zeugen geladen und sollten mal berichten, wie sie damals auf dieses oder jenes kamen, haben sich eben zum großen Teil auch revidiert. Also die Leute vom Ferguson, der ist ja in London an der Universität. Die haben dann auch gesagt, naja, damals hatten wir so wenig Daten, heute würden wir das anders sehen. Also das finde ich auch eine faire Haltung, dass man sagt, so und so war das. Man hat nicht die Sachverständigen von damals selber wieder als Sachverständiger eingeladen, so wie das bei uns in der Enquete ist, dass man ein bisschen den Bock zum Gärtner macht. Also das wäre dort ausgeschlossen gewesen. Und drum fand ich, das ist eigentlich eine faire Sache gewesen, wie sie das gemacht haben. Klar, Boris Johnson ist nicht mehr in der Regierung. Das ist dort eine andere Situation als in Deutschland, wo mehr oder minder die gleichen Parteien, die damals verantwortlich waren, jetzt wieder an der Regierung sind, sodass man auch ein bisschen weniger Hemmung hatte, da jemanden eins auf die Mütze zu hauen. Aber abgesehen davon, finde ich, war das eigentlich eine faire Auseinandersetzung und sehr, sehr sachorientiert, also sehr, sehr wissenschaftlich.
Ja, die deutsche Enquete-Kommission haben wir jetzt schon mehrere Male angesprochen. Die ist natürlich ein deutlich weniger scharfes Instrument als erstens ein Untersuchungsausschuss in Deutschland und zweitens aber auch als die britische Inquiry, weil ja, in einer Enquete-Kommission wird im Grunde genommen nur geredet, Beweise werden da nicht gesammelt. Vor wenigen Tagen saßen mehrere Sachverständige in der Kommission. Die meisten Fragen gingen an Christian Drosten und wir können da mal reinhören, wie dann so diese Gespräche mit ihm ausgesehen haben.
Pandemiekontrolle wird auch in Zukunft nach dem Prinzip funktionieren, wir bauen das Schiff, während wir schon lossegeln müssen. Das ist so verwirrend, was Sie hier vortragen.
Das wäre eigentlich meine Frage.
Ich kann die in dieser verbleibenden Zeit nicht beantworten. Sie haben so viel Fragezeit für Ihren Vortrag jetzt hier verbraucht, dass es unseriös wäre.
Warum wird mit solchen Zahlen gearbeitet?
Also die Begrifflichkeit ist ja nicht im Kanzleramt entstanden, sondern in den Medien. In anderen Ländern ist das Thema nie relevant gewesen, weil es nicht relevant ist. Das sind so viele unterschiedliche Dinge, die miteinander gar nichts zu tun haben.
Ja, sozusagen ein kleines Zapping durch die Enquete-Kommission. Wie bewerten Sie das, was da in dieser Woche in dieser Kommission geschehen ist?
Also ich habe tatsächlich zur Vorbereitung für diesen Podcast mir die ganzen 3 Stunden angehört. Das kann man sich im Internet anhören. Kann ich nur empfehlen, dass man so ein bisschen unter die Motorhaube der Demokratie mal schaut.
An ja,
der
Stelle. Das da macht sicherlich Spaß, auf jeden Fall. Man braucht auch Progress, Sitzfleisch. Ja.
Da braucht man vor allem ein Hornhaut auf dem Trommelfell an der Stelle. Also es ist so, vom Format her, ohne jetzt spoilern zu wollen, da sitzen in diesen Kommissionen, in dieser Enquete sitzen also die Fraktionen des Deutschen Bundestags zusammen. Und die haben ja schon die Kommission zusammengestellt. Jeder durfte da so und so viele Vorschläge machen, nach Größe der Fraktion natürlich. Und jetzt ist es so, dann, dass die Experten eingeladen werden, wiederum als auf Vorschlag der beteiligten Fraktionen. Klar, ist ja eine Veranstaltung des Deutschen Bundestags. Und dann geht es aber eben, was jetzt gerade seit die AfD da mit drinnen sitzt, sich so ein bisschen verschärft hat, sehr stark nach Protokoll. Und zwar so, dass jede Fraktion 5 Minuten hat. 5 Minuten für die Frage und die Antwort des Experten. Das heißt also, um was Sie jetzt da zusammengeschnitten haben, sind zum Teil Situationen, wo Christian Drosten eben dann von der AfD gefragt wurde. Ich sage jetzt mal gefragt in Anführungszeichen. Ja. Die haben halt dann von den 5 Minuten erstmal 2,5 Minuten lang so einen Monolog gehalten und gesagt, das war schlecht, das war schlecht, das ist falsch gewesen und so weiter. Beantworten Sie bitte mit Ja oder Nein, ob es zum Beispiel in Deutschland durch die Gegenmaßnahmen auch Tote gab, ja. Und das hat natürlich der Drosten keinen Bock drauf, Ja zu sagen, obwohl klar weiß er, dass es Ja ist, die Antwort. Ja. Aber weil das würde natürlich dann auch wieder nur so gegen ihn verwendet und den Prozess kennt er schon. Ehrlich gesagt hat Christian Drosten speziell, der ja am härtesten rangenommen wurde von der AfD, muss man sagen, und dann immer verteidigt von den anderen, der hat es auch ein bisschen ausgenützt, dass diese 5 Minuten waren, wenn er dann wirklich noch 30 Sekunden Zeit hatte zu antworten, hat er die dann nicht für die Antwort verwendet, sondern erstmal kommentiert, warum das eine Unverschämtheit ist, in sowas zu fragen. Und bing, waren die 30 Sekunden.
Ja, genau.
Oh, why? Ich habe mich gewundert, dass sie diesen Gong nicht dauernd reingeschnitten haben. Jetzt da kam so ein ganz fieser Gong.
Das wäre natürlich auch schön gewesen. Ich habe so Zapping-Geräusche eigentlich.
Und dann, und dann hätten sie in Großaufnahme das leicht verschmitzte Gesicht von Drosten, als es so Gong machte, zeigen müssen.
Nicht immer,
also,
aber häufig ja, war
es
zu sehen.
Nicht immer, ja. Also, es war schon so, klar, das müssen Sie sich so vorstellen, die AfD sind die einzigen, die da fiese Fragen stellen. Zum Teil, sage ich immer auch ganz ehrlich, auch irgendwie sinnlose Fragen, wo man als Fachmann sich sagt, oh nee, was soll denn das jetzt? Aber manche Fragen sind auch berechtigt. So die Frage, warum ist Schweden so viel besser durchgekommen als Deutschland oder warum sind die ähnlich gut durchgekommen, obwohl sie weniger Maßnahmen hatten? Und ein paar andere. Oder eben diese Frage, die da im Raum stand, dass Drosten am Anfang ja gesagt hat, das ist so harmlos wie die Grippe oder harmloser als die Grippe und dann seine Meinung geändert hat. Übrigens RKI hat das ja auch so behauptet am Anfang. Also das waren zum Teil schon berechtigte Fragen, aber die Stimmung ist so insgesamt so, also auf Fragen der AfD muss man hier gar nicht antworten und alle anderen finden das toll. Und das verstehe ich dann auch, dass so eine Fraktion im Bundestag, die da nicht wenige Sitze haben, dann auch angepisst ist, wenn ihre Fragen nicht ernst genommen werden. Und zwar von keinem, weder von den Sachverständigen noch von den anderen Kollegen aus dem Bundestag.
War aber nicht mein Eindruck, dass sie angepisst sind, sondern dass sie es im Gegenteil ganz gut ausgeschlachtet haben hinterher. Ne? So nach dem Motto, ja, AfD grillt ja, Drosten, das war ja dann
genau,
auf so den Seiten der AfD zu lesen.
Ja. Ich glaube, schon, also sagen wir mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass es sinnvoll wäre, bestimmte kritische Fragen zu beantworten. Und das passiert halt dort nicht.
Ja.
Andererseits ist es so, dieses 5-Minuten-Format, selbst bei den Themen, man muss ja sagen, da war ja nicht nur Christian Drosten da. Da war zum Beispiel der Herr Dr. Niesen da, den kenne ich noch als Leiter des Kölner Gesundheitsamts, also ein ganz vernünftiger Mann, der ist inzwischen kommissarischer Leiter dieses neuen Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. So eine Abspaltung vom RKI, das war diese Sache. Und der hat eben zum Beispiel gesagt, Mensch, wir hatten die Pandemiepläne in den Schubladen, aber wir haben sie nicht beachtet, weil wir sie gar nicht gelesen hatten zum Teil und wir haben sie nicht beübt. Und wenn ich jetzt mich erinnere an meine Zeit in der Schutzkommission, wo wir alle Jahre wieder gesagt haben, man muss die Pandemiepläne auch üben. Und ich habe bestimmt 100 Vorträge gehalten, wo ich immer wieder erklärt habe, was ist in den Pandemieplänen drin, was muss man machen, warum ist es so wichtig, dass man das auch übt. Dann ist es ja eine Lücke, wo man sagen muss, okay, die ist jetzt erkannt, lass uns mal drüber reden, wie man es besser macht. Oder der Herr Niesen hat auch gesagt zum Beispiel, dass es keine Realtime-Daten gab, keine Echtzeitdaten gab zu den Belegungen der Krankenhäuser. Das wurde dann später für die Intensivstationen aufgebaut. Das hat ja die Divi da aufgebaut. Aber für die Krankenhäuser insgesamt gab es bis zuletzt nicht so richtig. Das ist natürlich blöd, weil die ganzen antipandemischen Maßnahmen waren ja orientiert an der Vermutung, dass es wahrscheinlich eine Überlastung der Krankenhäuser geben würde. Nur darum ging es ja, flatten the curve. Ja. Und wenn man aber keine Daten dafür hat, dann ist man so ein bisschen im luftleeren Raum und diese Debatte, die hätte ich mir gerne gewünscht, dass man die mal weiterführt. Beispielsweise ist es auch von dem Gerd Antes, den vielleicht einige kennen, ein sehr renommierter Mathematiker, Statistiker für Medizinstatistiker, der auch bei der Cochrane Collaboration tätig war lange. Der hat eben auch eben nochmal gesagt, es gab eigentlich keine so guten, brauchbaren Daten. Wir haben immer nur aufs Ausland geschaut. Und da erinnere ich mich auch an unsere Podcasts, das war, glaube ich, bei Christian Drostens Podcast genauso, dass wir halt ganz oft die Daten aus England zitiert haben, weil es aus Deutschland nichts gab. Ja. Also da hätte ich mir gewünscht, da waren ja so viele, sage ich mal, Kritikpunkte, die eigentlich, wo Konsens bestand. Und da hat die AfD dann immer gesagt, ja, wir erhattet keine Daten, also konntet ihr ja gar nichts beschließen. Das ist natürlich auch völlig überzogen. Ja, man muss ja irgendwas machen. 80-20 muss man nach dem Pareto-Prinzip halt Entscheidungen treffen, auch wenn man nicht alle Daten hat. Aber der wahre Kern dieser Kritik ist, dass man halt eine begleitende Forschung, Begleitforschung während der Pandemie, obwohl ganz viele das gefordert haben, nicht wirklich gemacht hat. Und da ist kein konstruktiver Dialog gewesen, weil jeder seine Extrempositionen. Also das einerseits muss man schon sagen, die AfD nutzt die Situation, um halt Kritik zu üben. und ihr Klientel letztlich zu bedienen. Andererseits sage ich mal ungeschützt hier auch die Verteidiger. Also Christian Drosten vertritt dort genauso Extrempositionen in der anderen Richtung. Wenn er eben immer wieder sagt, ja, wir haben alles richtig gemacht, mein Test, den ich entwickelt habe, wie er das zumindest sieht, hat ganz viele Menschenleben gerettet, dies und das. Also er ist sozusagen auch relativ unversöhnlich auf der Gegenseite. Und da würde man sich von so einer Enquete ja eigentlich wünschen, dass es so eine Konvergenz der Meinungen gibt. Ich stelle aber fest, dass es eigentlich eine Divergenz gibt und jeder will eigentlich nur, gerade weil ja das Fernsehen dabei ist, will eigentlich nur, dass die eigene Klientel bedient wird.
Und wenn ich da jetzt vielleicht mal nur so aus Spaß einige dieser Haltungen der Klientel einnehmen darf und Sie vielleicht damit konfrontieren darf, vielleicht machen wir so ein Hin- und Herspiel. Ich konfrontiere Sie mit einer Haltung und Sie sagen, was Sie dazu denken. Also das ging ja schon los in Großbritannien, worüber wir da gesprochen haben, über die Inquiry dort. Da hieß es dort zunächst ja auch, gerade mit Blick auf die 23.000 Toten, das sei ja falsch modelliert worden. Und wie wir vorhin schon von Ihnen gehört haben, sind das ja auch alte, nicht veraltete, aber alte Modellierungen aus diesem Ferguson-Papier. Wie würden Sie das jetzt bewerten? Also sind das tatsächlich falsche Modellierungen gewesen?
Naja, also die Modellierer selber sagen, unsere Modellierungen können ja nie falsch sein, weil wir ja nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Aussagen über die Zukunft machen. Ja. Also das ist so, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Und deshalb ist es so, gute Modellierer schreiben dazu, mit welcher prozentualen Wahrscheinlichkeit eigentlich das eintritt, was sie da modelliert haben. Das hat Ferguson meistens gemacht und dann auch geschrieben, wo die Lücken sind, schon damals, als es publiziert wurde. So gesehen würde ich nicht sagen, dass die Daten falsch sind. Man muss aber eine andere Frage stellen. Man muss sagen, man hat bestimmte mögliche Entwicklungen in Richtung Zukunft, die man da projiziert hat, die man modelliert hat. Die deutschen Modellierer lagen ja viel weiter daneben als die Briten und hatten auch wesentlich schlechtere Statistiken vorgelegt, die sind zum Teil auch gar nicht veröffentlicht worden, aber flossen in die Entscheidungen der Bundesregierung ein. Und da muss man sagen, okay, also wenn jetzt so ein Statistiker daherkommt, was mache ich denn als Entscheidungsträger mit diesen Informationen? Und da muss man eigentlich sagen, fehlte so ein bisschen die Checks and Balances. Also wenn jemand, der den Ferguson damals schon lange gekannt hat, da in dieser Runde gesessen hätte, Christian Drosten sagt, bis heute ist alles super, was der macht, so sinngemäß hat er auch in dieser Enquete nochmal wiederholt. Aber wenn jemand dabei gewesen wäre, der gesagt hätte, naja, damals BSE hat er gnadenlos übertrieben und bei Mal- und Clown-Seuche hat er Maßnahmen vorgeschlagen, die später sehr, sehr umstritten waren und noch ein paar andere Sachen. Und der ist ein guter Mann, aber er ist halt auch jemand, der halt einfach ein bisschen nervös ist an der Stelle. Ja. Ein bisschen, ich meine, der ist mitverantwortlich, dass es überhaupt Pandemiepläne gibt. Ja, das ist schon eine gute Sache, dass er so ein bisschen alarmistisch ist. Aber als wenn Sie 5 Kinder haben, wissen Sie auch bei jedem ungefähr, wie der Charakter ist, dann hätte man das relativiert. Dann hätte man gesagt, na gut, das kommt jetzt aus der Ferguson-Ecke, ist sozusagen Worst-Case-Szenario, nehmen wir zur Kenntnis, aber nicht 1:1 zur Basis unserer Entscheidungen. Und dann lass uns doch mal überlegen, wo er eigentlich schon selber eingeräumt hat, dass es Lücken gibt. Und die wichtigste Lücke aus meiner Sicht, die damals auch völlig klar war, ist, dass es um die Frage geht, was macht die Bevölkerung eigentlich ohne einen Lockdown? Was einfach nur durch den Alarm? Und da muss ich sagen, habe ich aus meinem persönlichen Umfeld damals beobachtet und ist inzwischen auch statistisch eindeutig, die Menschen haben von selber angefangen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das hat man damals schon ganz früh in Deutschland übrigens auch, die Zahlen kamen aber, glaube ich, aus Schweden, an ich mich jetzt erinnere, an den Mobilitätsdaten erkannt. Also, dass die weniger zur Arbeit fahren, sondern zu Hause bleiben, dass die weniger zum Einkaufen gehen, nur noch einmal die Woche. Da hat man irgendwie die Handys nachverfolgt und festgestellt, da bewegt sich weniger. Gab auch deutsche Studien zu dem Thema, ich weiß nicht mehr genau, wer die gemacht hat. So, und da hätte man ja sagen können, okay, es gibt also so eine Art vorauseilenden Gehorsam bei der Bevölkerung. Lass uns mal mit faktorieren, wie groß dieser Effekt sein wird. Und heute wissen wir, da ist man natürlich hinterher schlauer, dass die Infektionszahlen schon deutlich zurückgegangen sind, also über dem Maximum schon waren, bevor in Deutschland der Lockdown verhängt wurde. Und da muss man natürlich sagen, okay, da hat die Bevölkerung offensichtlich schon reagiert. durch den Alarmismus, den alle möglichen verbreitet haben, aber sind vorsichtig geworden, haben auch ein bisschen gelernt, was so ein Virus ist, wie man sich schützen kann. Einige haben Masken benutzt und es ist so, dass ich glaube, dieser Lerneffekt, ich habe das ja immer Mikroresilienz genannt, der Bevölkerung, das hätte man damals schon berücksichtigen können. Und diese Stufe, was macht man mit den Daten, die der Wissenschaftler liefert? Die ist irgendwie ausgefallen, zumindest bei uns in Deutschland, weil die Wissenschaftler selber quasi die Maßnahmen dann gefordert haben. Also da, Entschuldigung, wenn ich jetzt immer Christian Drost nehme, aber der ist natürlich besonders, sag ich mal, durchleuchtet worden. Bei den anderen ist es nicht so offensichtlich. Der ist ja zum Beispiel mit seiner später dann nicht bestätigten Studie über die Infektiosität von Schulkindern, ist er ja gleich an die New York Times gegangen, nicht nur in Deutschland in die Presse, sondern auch in Amerika und hat gesagt, ich gebe das hier bekannt, dieses vorläufige Ergebnis, weil ich will, dass politische Entscheidungen darauf getroffen werden. Und diese Abkürzung, die das genommen hat, ohne dass jetzt nochmal so im Team drüber geschaut wurde und die Politiker sich von allen Seiten, auch vielleicht von Lehrern und so weiter, haben beraten lassen, das war der Teil, der nicht funktioniert hat. Ja. Also das, darum glaube ich, das wäre eigentlich schön, wenn man jetzt die Enquete-Kommission dafür genutzt hätte, dass man diese feinen Zwischentöne ausarbeitet, aber das funktioniert eben nicht, geht schon damit los, wenn eben jeder seine Experten benennt. Da werden natürlich die Leute eingeladen, die krassesten Positionen haben und da ist ziemlich klar, was dann am Schluss bei rauskommt, ja. Ich fand auch, es ist ja so, wenn man dann nochmal sagt, ja, es war ein Fehler damals in den Medien, Leute einzuladen, die keine Expertise hatten, um es mal wörtlich zu sagen, und die aber dann so den Eindruck erweckt haben, als gäbe es zwei Meinungen in der Wissenschaft. Das war ja der alte Streit, wo Streeck und Schmidt-Chanasit angegriffen wurden öffentlich. Das jetzt nochmal auszupacken in dieser Enquete-Kommission, finde ich, trägt nicht zur Versöhnung bei, weil ja viele Leute in der Bevölkerung, Hendrik Streeck ist ja inzwischen Bundestagsabgeordneter sogar, und viele Leute in der Bevölkerung haben schon den Eindruck, dass die damals irgendwie auch irgendwo etwas gefunden haben, was zumindest diskussionswürdig war, was aber niedergekämpft wurde von der Wissenschaft, wenn Sie so wollen. Und man hätte vielleicht damals schon mehr diskutieren müssen. Und aus meiner Sicht war es eigentlich gut, dass wenigstens die Medien diese Leute haben zu Wort kommen lassen, weil sie offensichtlich bei der Leopoldina und der Gesellschaft für Virologie kein Gehör hatten.
Um dieses Spiel weiterzuspielen, ein weiteres Argument der Skeptiker der Maßnahmen von damals lautete ja auch, Schweden hatte keinen Lockdown und trotzdem weniger Tote. Ist Schweden als Beispiel geeignet? Also Sie haben ja schon angesprochen, in Schweden ist es vielleicht durchaus auch ein bisschen anders mit der staatlichen Akzeptanz, vermute ich. Ne? Also, dass die eben dann doch noch gemeinschaftlicher und schneller sagen, ja, wir machen das erstmal.
Also Schweden hat ein paar taktische Vorteile. Das hängt damit zusammen, dass die nicht so viel produzierendes Gewerbe haben wie wir. Mehr Dienstleistung. Und Schweden hat auch ohne angeordnete Lockdowns, wenn Sie gerade zum Beispiel diese Mobilitätsdaten und so anschauen, hat die Bevölkerung ziemlich schnell reagiert. Die haben dann zwar nicht irgendwie im Lockdown gesessen, aber sind eben dann weniger rausgegangen, haben versucht, Homeoffice und Ähnliches zu machen. Das ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel für ein Land, wo man eigentlich mit so einem Konsens sehr weit gekommen ist. Und manche weisen darauf hin, dass in der ersten Welle es in Schweden sehr viele Tote gab.
Ja.
Zu viele, das stimmt. Das liegt daran, dass man insbesondere in Altenheimen eben das auch überhaupt nicht im Blick hat. Also das hat Anders Tegnell dort, der Oberepidemiologe, der das so ein bisschen geleitet hat, der hat das auch später eingeräumt. Das hat man am Anfang nicht wirklich sofort, nicht schnell genug erkannt. Wir hatten da in Deutschland, wenn Sie so wollen, ein bisschen Glück, weil diese Ausbrüche in Altenheim waren in der ersten Welle bei uns noch nicht so ein großes Thema. Das hatte noch nicht in diese Altenheime übergeschlagen. Sonst wäre unsere Statistik genauso schlecht wie die von England oder ähnlichem. Wir sind ja etwas besser weggekommen als England. Nicht viel, aber etwas besser. Aber ich meine, dass wir Also wir hatten das Problem ja dann in der zweiten Welle, also Ende 2020, da ist es bei uns dann in die Altenheime reingekommen. Und da muss man auch die Frage stellen, warum haben wir eigentlich da nichts gelernt? Also die Schweden sind so ein bisschen überrascht worden ganz am Anfang. Wir haben es erst in der zweiten Welle gehabt, wo auch viel mehr Menschen gestorben sind. Und zu dem Zeitpunkt hätten wir wirklich was lernen können. Ja. Ja, also daher glaube ich, das Beispiel, ja, es stimmt, um diese Kritiker aufzunehmen, es stimmt. Es hätte möglicherweise einen schwedischen Weg bei uns gegeben. Das hätte aber viel mehr Transparenz gebraucht, ja. Und das war irgendwie nicht so. Man wollte die Bevölkerung ja irgendwie erstmal so in Ruhe, in außerhalb der Gefahr wiegen. Wie gesagt, Herr Spahn hat gesagt, wir sind so super vorbereitet. Später hat er ja auch nicht ganz richtige Angaben gemacht, ob jetzt die Zulassung des Impfstoffs eine vorläufige Zulassung ist oder eine Notfallzulassung oder eine reguläre Zulassung und solche Sachen. Drosten hat eben am Anfang, das fand ich schon krass, dann gesagt, dass das Virus harmloser als die Grippe ist.
Was jetzt auch in der Enquete-Kommission eine Rolle gespielt hat, wo eben ein AfD-Vertreter, ein Professor Homburg, Finanzwissenschaftler, Herrn Drosten vorgeworfen hat, am Anfang nicht zu stark gewarnt zu haben. Und wir können das mal kurz anhören, wie da dieses Duell in der Enquete-Kommission sich anhört.
Am 2.3.2020 sagten Sie in der Bundespressekonferenz, diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung erster Linie. Die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Eine Woche später sagten Sie auch in der Bundespressekonferenz, es gäbe nichts Neues, nämlich das kann in einer Woche in der Wissenschaft auch gar nicht passieren. Stimmt. Aber 9 Tage später sagten Sie, und ich zitiere das wörtlich, auch Jüngere sterben an dieser Erkrankung. In Afrika werden wir Bilder sehen in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen, aus reinen Fantasyfilmen. Da wird es Szenen geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Meine Frage an Sie, aufgrund welcher Daten änderten Sie innerhalb einer Woche Ihre Einschätzung zur Gefährlichkeit um 180 Grad?
Ja, Herr Homburg, jetzt haben Sie fast die gesamte Zeit der Befragung für eigene Behauptungen verwendet.
Das sind Zitate, das sind Ihre Behauptungen.
Keine Zeit mehr für die Beantwortung Ihrer komplexen Fragen, die auch mit persönlichen
Sie haben anderthalb Minuten, Herr Drosten, nur zu. Weichen Sie nicht aus.
Sie selber haben ja für die Fragen viel länger gebraucht.
Ja, soweit das Zitat. Also man merkt schon natürlich, er braucht in der Tat viel länger, als dann am Ende noch Redezeit übrig ist. Wie ordnen Sie das ein?
Also da ist Drosten ausgewichen. Ja, und das ist ja auch eine Schwachstelle. Ich fände es eigentlich besser, wenn er sagen würde, Mensch, da habe ich mich am Anfang geirrt. Ja, und ich war nicht der Einzige. Lothar Wieler hat sich auch geirrt. Der war immerhin Präsident des Robert-Koch-Instituts. Nun gut, der war relativ neu in der Materie drinnen. Aber das fände ich eigentlich, würde, sage ich mal, eine Versöhnung ganz gut tun, wenn man zumindest an der Stelle das mal sagen würde. Er hat eigentlich das Gegenteil gemacht, er hat nämlich was ganz Ungewöhnliches gemacht. Er hat dann hinterher, also die Frage hat er nicht beantwortet, das würde jetzt noch 2 Minuten so weitergehen, bis der Gong kommt. Ja. An der Stelle, da erinnere
20
ich mich
Sekunden,
dran.
Ja.
20 Sekunden, ja. Ja, okay, kommt der Gong, ja, der Erlösende. Sie hörten vielleicht auch gerade im Hintergrund das Gegicke von den anderen Abgeordneten. Mhm. Also das war so, die haben sich die anderen gefreut, ja, dass der Drosten sozusagen dem AfD-Mann jetzt irgendwie nicht die Breitseite gibt. Puh. Es ist so, also er hat dann hinterher schriftlich Stellung genommen, was ganz ungewöhnlich ist. Eigentlich sind Sachverständige ja zumindest normalerweise bei Gericht so, das Gericht stellt Fragen, der Sachverständige antwortet und wenn er dann noch einen Extratext schreiben will, dann stellt er die Frage, ob er noch was nachreichen soll. Und wenn das Gericht dann sagt, nein, danke, dann macht er das nicht. Hier hat der Sachverständige Drosten kauft eigener Wassersuppe was nachgereicht, was ihn bei einem normalen Gerichtsverfahren als Zeugen übrigens wahrscheinlich der Parteilichkeit verdächtigt hätte. Also zumindest würde ein Anwalt dann sofort mal einen Antrag auf Ablehnung wegen Voreingenommenheit stellen. Und da hat er eben gesagt, okay, ich mache jetzt eine schriftliche Stellungnahme hinterher. Und da hat er Folgendes gesagt zu diesem einen Stichwort, hat ein paar andere Punkte. Es geht meistens darum, gegen diese persönlichen Angriffe hat er sich halt verteidigt, was ich auch emotional verstehe. Aber darum geht es natürlich in der Enquete letztlich nicht. Und da hat er gesagt, Stichwort, ich lese mal vor. Stichwort frühe Aussagen zur Krankheitslast. Hm. Es bestehen keine Widersprüche in meinen frühen Einschätzungen zur Krankheitslast. Die Beschreibung einer vergleichsweise milden Erkrankung, die sich bei den meisten Personen eher wie eine Erkältung darstellte, bezog sich auf den Vergleich mit SARS in Klammern Epidemie 2003. Ja. Wow, okay. Also ja. Ich weiß nicht, was in der Pressekonferenz war. Aber das hat irgendwie, haben Sie das so verstanden damals? Haben Sie
das so verstanden? Das geht ja um die Pressekonferenz am 2.3.2020, mhm. wo er eben dieses Zitat mit, wir haben viele milde Fälle, diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung, hat er tatsächlich so gesagt. Ich verstehe natürlich, dass das ein Zitat ist, das macht einen gewissen Eindruck. Er hat aber auch in derselben Pressekonferenz gesagt, es ist fast unmöglich im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist. Dann kam Italien, ne, und dann kam wo offenbar auch noch eine mhm. Studie aus den USA und schon eine Woche später hat er gesagt, wir sollten unsere Arbeitshypothese ändern, Zitat, wir müssen wohl damit rechnen, dass wir direkt in eine Epidemie in Deutschland hineinlaufen werden. Also da ist ja, sozusagen ist doch, diese ist Kehrtwende doch, eigentlich schon ja. anders, als es ja, der Professor Homburg doch, das, von der AfD schon früher ja, aber, gekommen. Aber naja, es kam eben auch Italien dazwischen so. Ne?
Naja, also das wäre sozusagen, Sie haben jetzt eine, finde ich, ganz schöne Erklärung geliefert, dass man sagt, okay, ich habe damals die Daten gehabt, ich habe damals das Virus falsch eingeschätzt, einigen meiner Kollegen widersprochen, die das damals schon richtig gesehen haben. Und dann habe ich aber neue Erkenntnisse gehabt und habe eine Kehrtwende in meiner Beurteilung. Aber das schreibt er nicht. Er beschreibt hier wörtlich, es bestehen keine Widersprüche ja, genau. in meinen frühen Einschätzungen und sagt, er bezog sich auf SARS. Und da muss ich sagen, also SARS war ja ganz gruselig. Da starben ja 8% der Infizierten oder fast 10% der Infizierten. Es gab weltweit nicht so viele Fälle, nur einen einzigen Fall in Deutschland. Und deshalb ist das, glaube ich, nicht das Thema damals gewesen. Ich weiß nicht, die Bundespressekonferenz habe ich nicht, aber ich habe deshalb, weil mich das doch gewundert hat, dass man das so rauslesen kann, nochmal ein Stück vom 4. Februar 2020, Deutschlandfunk, also seriöse Quelle, Überschrift, neues Coronavirus, keine Sorge für Normalbürger. Und da heißt es eben, der Redakteur hat drüber geschrieben, die Angst vor einer Ansteckung macht sich breit, doch Virologe Christian Drosten hält sie für unbegründet. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wo bezieht er sich jetzt wirklich auf SARS im Vergleich? Weil das wäre ja so, wenn Sie sagen, Menschen, Elektroschock ist nicht so schlimm wie ein Kopfschuss. Ja, also das wäre ja was ganz Schlimmes, mit dem man es verglichen hätte. Nein. Er hat es mit der Grippe verglichen und da steht jetzt eben, die Fallsterblichkeitsrate der Grippe lag bei den typischen Grippefällen bei 0,1% und so weiter. Und dann sagte er, ich könnte mir gut vorstellen, dass so eine Influenza-Pandemie ein gutes Denkmodell für das ist, was uns vielleicht erwarten könnte. Ich betone vielleicht, weil man kann nicht sagen, ob es überhaupt eine Pandemie wird. Klar, konnte man nicht. Und dann kommt eben der Satz, Normalbürger müssen sich keine großen Sorgen machen, dass sie angesteckt werden und erkranken, sagt Christian Drosten. So, also da kann man nicht sagen, das ist auf SARS bezogen. Ja? Normalbürger müssen sich keine großen Sorgen machen, dass sie angesteckt werden und erkranken. Der Vorwurf, dass das damals unterschätzt wurde, ist eindeutig und berechtigt. Und die Frage ist, wie geht man da mit so einem Vorwurf um? Sagt man, ich habe mich noch nie geirrt? Oder sagt man, ich habe eben dann meine Meinung geändert und bin etwas später in die Pötte gekommen? Dann würde aber natürlich klar, das Argument nach hinten losgehen, wenn er sagt, 3 Wochen Verzögerung oder eine Woche Verzögerung hat er, glaube ich, so, oder 2 Wochen, weiß ich nicht, macht 60.000 Tote mehr. Das würde ja dann sozusagen als Boomerang zurückfliegen.
2-3 Wochen, hat er
gesagt. Genau, 2-3 Wochen macht ja. 60.000, gut. Würde als Boomerang zurückfliegen, weil dann würde man sagen, es gab ja schon 3 Wochen vorher oder mehr als 3 Wochen vorher die dringende Empfehlung, an diese sogenannten Corona-Ferien zu machen. Was damals abgelehnt wurde, unter anderem eben von Drosten. Und da ist die Frage, wie steht er dazu, dass sozusagen nach seiner eigenen Rechnung 60.000 Tote mehr entstanden sind, weil er seine Meinung zu spät geändert hat? Dem will er ausweichen. Und das sieht man, das merkt man, das hört man, wenn man zuhört. Und da muss ich sagen, an der Stelle habe ich mich ein bisschen geärgert. Das finde ich, kann man irgendwie transparenter machen. Mensch, und Sie haben völlig recht, das Argument zieht ja immer. Und das muss ich auch unterstreichen. Also jeder Wissenschaftler, der irgendeine Aussage über die Zukunft macht, ist immer klug genug dazu zu sagen, Ich weiß es aber nicht genau und es könnte sich alles nochmal ändern. Und ich bin absolut sicher, dass sowohl er als auch viele andere, die angegriffen wurden, das auch immer dazu gesagt haben. Und deshalb kommt es eigentlich nur darauf an, hat die Politik diese unsicheren Aussagen der Wissenschaft als wirklich unsicher interpretiert? Oder gab es Gründe, dass Politiker glauben sollten oder mussten oder wollten, dass das quasi eine fast sichere Vorhersage ist? Und wenn die Politiker hier was falsch verstanden haben, ist die Frage, was hat da an der Kommunikation nicht funktioniert? Haben vielleicht die Wissenschaftler sich falsch ausgedrückt? Haben die Politiker nicht richtig zugehört? Hat man zu wenig Wissenschaftler gehört? Und genau diese Details, die haben wir eben im Gegensatz zu England nicht. Weil es gibt keine Protokolle von den E-Mails, es gibt sowieso keine Handyprotokolle von den SMS und auch keine von den Gesprächen mit der Kanzlerin und so weiter. Das ist ja angeblich alles nicht aufgeschrieben worden.
Ja, beziehungsweise es wird, glaube ich, ganz offen mittlerweile gelöscht. Habe ich kürzlich gelesen.
Denken jetzt an Brüssel oder was?
Nee, tatsächlich ist es wohl offenbar eigentlich so, dass SMS und E-Mails, oder sind es nur SMS, ich will mich jetzt nicht zu sehr aufs glatte Eis bewegen, aber eigentlich aus Ministerien aufgehoben werden müssen. Aber es gibt offenbar auch eine Sonderregelung, nach der das gelöscht werden kann. Und diese wird immer häufiger angewandt. Und deswegen sind viele Kommunikationskanäle dann eben nicht mehr da, wenn es dann darum geht, etwas auszuarbeiten.
Das wusste ich jetzt nicht, aber ich kann nur sagen, es war erstaunlich, in diesen vielen Seiten des britischen Berichts eben wirklich, da steht, um wie viel Uhr hat wer was geschrieben, Zitate aus den E-Mails. Die Leute sind nochmal gefragt worden, ob sie das wirklich geschrieben haben, haben sich zum großen Teil berichtigt. Und das finde ich, dieses kreative, sag ich mal, konstruktive Gesamtklima, das fehlt uns komplett hier.
Ja. Was können wir jetzt daraus mitnehmen? Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die AfD das in der Enquete-Kommission auch so gewollt hat, aber vielleicht wäre doch daraus zumindest der erste Gedanke, okay, wir sollten so eine sich anbahnende Situation, von der wir noch nicht wissen, wird es eine Pandemie, wird es eine Epidemie, wir sollten die doch viel schneller ernster nehmen?
Naja, man sollte die Frage, ob man es ernst nehmen muss oder nicht, mit den entsprechenden Fachleuten diskutieren. Und im Nachhinein muss man sagen, es ist halt nicht jeder Molekularbiologe, der sich mit den Genen eines Virus oder mit einem technischen Nachweisverfahren gut auskennt, dann berufen, alleine sozusagen Politik zu machen. Ich muss aber auch dazu sagen, Drosten hat damals schon immer wieder gesagt, das habe ich gut im Gehör, ich bin hier nur der Wissenschaftler. Ja, ich sage nur, was ich als Wissenschaftler denke. Er hat vielleicht nicht dazu gesagt, es gibt vielleicht andere Wissenschaftler, die es anders sehen als ich, weil da hat er ein anderes Weltbild, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass es immer verschiedene Ströme in der Wissenschaft gibt, die sich auch gegenseitig gerne mal widerlegen. Aber wie auch immer ist es so, die Politik hat den Teil nicht gehört, sondern stattdessen eben sich sozusagen das Leben leicht gemacht, indem sie gesagt hat, wir lassen uns jetzt von dem Mann hier leiten. Ja, die Zeit hat mal geschrieben, der Mann wird aus Spaß so ein bisschen, der Mann wird der nächste Bundeskanzler, ja, also, und das ging ja auch ein bisschen in die Richtung und das, und jetzt so sagt er natürlich, ja, das habe ich damals alles nicht so gemeint, das waren alles Missverständnisse, da haben Leute irgendwas falsch verstanden, was ich da in der Bundespressekonferenz gesagt hat, in Wirklichkeit habe ich immer dazu gesagt, das ist alles unsicher und ich würde mal vermuten, dass er das auch gemacht hat, weil Wissenschaftler machen das reflexartig, also kein Wissenschaftler sagt, da bin ich 100% sicher, das tut einem weh als Forscher. Also was kann man daraus machen, vielleicht um was Positives hinten raus. Also erstens will ich nochmal betonen, das ist eigentlich ganz toll, dass Christian Drosten sich dann nochmal den Fragen gestellt hat. Bisschen übrigens die Frage, warum er zu dem Thema eingeladen wurde, weil es war nämlich das Thema der letzten Sitzung bei dieser Enquete war Vorsorge, Krisenpläne und Frühwarnsysteme, Dateninfrastruktur, Risikobewertung und internationale Koordination. Also zu keinem dieser Themen wird er wahrscheinlich selber sagen, ist er irgendwie ein Experte, er kennt sich mit Corona-Tests aus, aber das ist absolut nicht seine Baustelle und alle anderen sind ja öffentlicher Gesundheitsdienst und so, die da eingeladen wurden. Drum ist ein bisschen die Frage, was er da in dieser Runde gemacht hat, aber trotzdem finde ich das toll, dass er Rede und Antwort steht. Und ich finde, gerade weil das ja freiwillig ist und kein Untersuchungsausschuss, muss man das wirklich honorieren und fand es auch ein bisschen fies, wie er da so angegriffen wurde von einer Fraktion. Ich glaube, man sollte für die Zukunft, um was Konstruktives zu sagen, man sollte mit den wenigen Fakten anfangen, die eigentlich alle einheitlich als suboptimal heute ansehen. Zum Beispiel, wir haben es ein paar Mal jetzt gesagt, wie konnte es dazu kommen, dass RKI und andere die Gefahr anfangs so massiv unterschätzt haben? Mit der Folge, wenn man das jetzt von England die Einschätzung kopiert, dass man zigtausend, vielleicht nicht 60.000 und ein paar weniger, aber dass man zumindest zigtausend Tote durch moderatere Maßnahmen hätte verhindern können und dass man den Lockdown nicht gebraucht hätte, wenn man früher reagiert hätte mit harmloseren Maßnahmen.
Also ist das etwas, was Sie so unterstreichen würden? Wir hätten den Lockdown vielleicht tatsächlich gar nicht gebraucht.
Also, oh, ganz sicher nicht.
Also, wenn wir früher reagiert hätten?
Ja.
Also
ja.
Ist da nicht auch viel hätte Fahrradkette dabei?
Naja gut, also das ist so, wenn, das könnte man jetzt lange diskutieren, aber das ist so, wenn Sie eine Exponentialfunktion haben und greifen einfach früher ein, dann haben Sie weniger Fälle pro Tag zu dem Zeitpunkt, wo Sie eingreifen und Sie sind noch unterhalb der Schwelle, wo die Nachverfolgung funktioniert. Also die Nachverfolgungsschwelle ist ja mal so angesetzt worden, ich glaube mit 50 Fällen pro Woche und Gesundheitsamt, so in der Größenordnung war glaube ich die Zahl, die der Helge Braun damals benutzt hat. Kann sein, dass ich die jetzt nicht mehr richtig im Kopf habe. Aber man kann einfach sagen, es gibt eine Stelle, wo es zu einer Überlastung kommt, wo man die einzelnen Fälle nicht mehr in Isolierung bringen kann und wo es dann dadurch dann zum exponentiellen Anstieg der Fallzahlen kommt. Und wenn man durch geeignete frühzeitige Kontrollmaßnahmen das verhindern kann, dann ist es so, dass man zumindest sehr, sehr lange das rauszögern kann und eben dieses flattende Curve kriegt, ohne dass man die Maßnahmen ergreift.
Ich glaube, ich habe einen Anfang. Gar nicht gerade Schweden das Gegenbeispiel dafür, weil die ja gerade auch im ersten Lockdown mehr Tote hatten als wir.
Ah ja, okay, Moment. Da ist es so, ich wollte nur gerade daran erinnern, dass ich anfangs ja gesagt habe, dass diese Inquiry in England genau dieses Ergebnis hätte Fahrradkette sehr, sehr genau belegt und analysiert hat und das Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung ist, dass es so gewesen wäre. Ich habe jetzt den Komfort, dass ich mich auf die stützen kann und deshalb finde ich nicht hätte Fahrradkette. Zweitens ist es so, ja, mit Schweden. Die hatten eben die Ausbrüche in den Altenheimen am Anfang und das wäre nur durch Erkenntnis, dieses saubere Erkenntnis dieses Problems zu lösen gewesen. Und da war man einfach nicht schnell genug. Das ist einfach ein Fakt. Ich glaube, dass man in Schweden mit einem harten Lockdown, wenn man den früher gemacht hätte, wahrscheinlich auch nicht so viel erreicht hätte, dass es so weit gekommen wäre, dass man die Besucher in den Altenheime einstellt, das weiß ich nicht, ob die das jemals gemacht hätten. Also daher muss man sagen, das ist einfach eine späte Erkenntnis, hängt auch mit den Superspreadern zusammen, dass es eben in Altenheimen Superspreading gab, dass eben einzelne Patienten, wahrscheinlich auch aufgrund ihrer immunologischen Situation, ganz massiv ausscheiden. Der enge Kontakt zwischen Pflegern und Gepflegten und die Nichtkenntnis der Übertragungswege, zumindest bei den Leuten, die da betroffen waren, haben eben dazu geführt, dass es in Schweden zugeschlagen hat, genauso wie in England, genauso wie in Norditalien und genauso wie bei uns dann ein Jahr später in Deutschland oder ein knappes Jahr später in Deutschland. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so direkt sagen, dass das sozusagen deshalb es auf jeden Fall zum Lockdown gekommen
wäre. Okay. Ja.
Also die frühzeitige, sage ich mal, Masken, Distanz, Warnung der Bevölkerung, Empfehlung für Homeoffice und diese Dinge, das hätte auf jeden Fall die Fallzahlen deutlich gedrückt. Die Strategie heißt ja Mitigation. Und die ist damals eben von Neil Ferguson, das war schon im März 2020, ist diese Mitigation-Strategie abgelehnt worden, weil er gesagt hat, wenn wir das machen, kriegen wir immer noch so 250.000 Tote innerhalb von 6 Monaten und das würde unser Gesundheitssystem überlasten. Aber genau diese Berechnung ist eben im Nachhinein wahrscheinlich nicht ganz richtig. Aber klar, man kann sagen, unser erster Lockdown war zumindest zu dem Zeitpunkt, als er verkündet wurde, übrigens nur einen Tag vor den Engländern, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir waren eigentlich nicht viel besser an der Stelle, also 24 Stunden besser. Dieser erste Lockdown war zu dem Zeitpunkt, als er dann kam, als Maßnahme von Regierungsseite die richtige und einzige richtige Entscheidung. Man hätte aber, wenn man 3 Wochen vorher reagiert hätte, zum Beispiel die ganzen Großveranstaltungen absagen, Homeoffice propagieren, all das, was ich ja damals schriftlich vorgeschlagen habe, ich glaube, das ist ja hinlänglich inzwischen bekannt. Wenn man das gemacht hätte ohne Lockdown, dann wäre man, glaube ich, weitergekommen. Anderes Thema ist, dass die Infektionsgefahr durch Kinder in Schulen nicht richtig beurteilt wurde. Ich glaube, da ist auch Konsens. Auch bei der klar, es geht jetzt ein bisschen um die Frage, sind Kinder wirklich genauso ansteckend wie Erwachsene? Das war ja damals der sogenannte Virologenstreit, auf den ich jetzt nicht nochmal eingehe. Aber da habe ich auch genau zugehört, dass Drosten inzwischen sagt, wir wissen heute, dass sich das Virus bei Kindern genauso ausbreitet wie bei Erwachsenen. Der Teil stimmt, ja. Aber es ging ja damals um die Infektionsgefahr durch Kinder und die scheiden das Virus eben kürzer aus und dadurch ist die Infektionsgefahr auf jeden Fall geringer. Das ist, glaube ich, jetzt Konsens heutzutage. Das wäre ein zweiter Punkt, wo man sagen muss, das könnte man ja mal anpacken, da ist Konsens. Warum wurde das damals falsch beurteilt? Warum wurden Alternativen zum Lockdown im Sinne von Mitigation, wie die Engländer sagen, so lange abgelehnt? Das ist ja, hat ja sehr lange gedauert, bis sich Schnelltests und Masken und all diese Dinge, Vermeidung von aerogener Übertragung und so, bis sich das so durchgesetzt hat als Alternative, weil man immer dachte, man braucht unbedingt den Lockdown, also Spahn nannte das dann Beschleunigen und Bremsen. Da müsste man mal analysieren, warum das einfach sehr lange gedauert hat, bis man das dann entschieden hat. Oder auch die Frage dann später bei den Impfungen ist heute, glaube ich, klar, dass die Impfungen zwar Infektionen vermeiden können, wenn derjenige, der noch nicht Covid hatte und der sich angesteckt hat, beide geimpft sind, hat man schon einen deutlichen Schutz, aber keinen hundertprozentigen Schutz, sondern einen Schutz, der vergleichbar ist vielleicht mit dem, was man durch so einen Schnelltest erzielen kann, den man kurz vorher macht, ich sag mal so 50% oder sowas. Und wenn man das vor Augen hat, und das war eigentlich schon klar, 2021, so im September, als dann die neue Variante kam, mit Delta, da war klar, dass die Impfung eben nicht so einen guten Schutz, zumindest vor allem nicht für längere Zeit, bietet. Und da war schon die Frage, warum manche Leute dann allgemeine Impfpflicht gefordert haben, warum es 2G oder sogar 1G-Vorschläge gab oder dieses No-Covid-Konzept und so. Ich glaube, das waren ja nicht irgendjemand, das war ja Leopoldina, Deutscher Ethikrat. Und ich glaube, da hat man ja so einen Konsens, ja. Und ich glaube, von dem Konsens sollte man ausgehen und dann analysieren bei diesen wenigen Fragen, wo man sich heute einig ist, an welcher Stelle hat es geklemmt, ja. Wo ist ein Ratschlag falsch angekommen oder was falsch bewertet worden?
Aber nicht, dass der Eindruck jetzt entsteht, Impfen war nicht sinnlos im Sommer oder im Herbst 2021.
Naja, gut, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, es ist ganz wichtig, dass die Impfung, ja, bis heute übrigens, gibt es ganz aktuelle Daten, die Impfung schützt bis heute vor Hospitalisierung. Ja, nicht so super, aber so bei 30-50%, zumindest Leute, die jetzt älter sind oder andere Risikofaktoren haben, muss man sagen, das ist eine Ansage. Ja, wenn ich also, sagen wir mal 50% optimistische Zahl, das Wahrscheinlichkeit meiner Hospitalisierung herabsetzen kann im Falle einer Covid-Infektion, ist das ja heute noch ein Argument für die Impfung. Da muss man sich halt überlegen, ob man das nehmen will oder nicht. Aber
Ihnen ging es jetzt wahrscheinlich um die Herdenimmunität, oder?
Nein, es ging um die Frage, wie stark ist die Infektiosität durch die Impfung herabgesetzt. Und da ist es eben so,
um eine Herdenimmunität zu erreichen,
dass ich mal sage, ja, also es geht einfach ganz konkret, Sie haben eine Veranstaltung und die Frage ist, dürfen da nur Geimpfte rein? Und da war ja das Riesenproblem damals, dass man Veranstaltungen hatte, wo man nur Geimpfte reingelassen hat, 2G-Konzept, also Geimpfte und Genesene. Und da hat man gesagt, die können sich nicht anstecken. Hat das Robert-Koch-Institut sogar damals sinngemäß gesagt und war auch Grundlage von Gerichtsentscheidungen. Und da muss man sagen, ist aus damaliger Sicht eigentlich schon völlig klar gewesen, dass es da zu ganz massiven Infektionen kommt. Ich habe das damals die Welle der Geimpften genannt.
Also das heißt, Sie hätten die Ungeimpften reingelassen? Weil dann hätten wir ja diese Superspreader-Events wahrscheinlich.
Ja, ich will jetzt die damalige Diskussion nicht nochmal aufkommen lassen, aber mein Vorschlag war, dass man 3G macht, dass man also die Schnelltests gleichstellt, wenn man die unmittelbar vorher gemacht hat. Okay. Und das war ja die große Debatte, ob Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, ob das sozusagen Staatsfeinde sind oder ob man die doch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen lassen kann, indem man ihnen auferlegt, kurz vorher einen Schnelltest abzulegen. Der Schnelltest hat Fehler und diese Fehlermöglichkeit, wenn man die bei 50% ansetzt, dann ist man ungefähr bei dem gleichen Problem, was die 2G-Maßnahme hat, dass man eben auch nicht ganz sicher ist, ob ein Geimpfter das Virus nicht doch noch übertragen kann. Auch wenn die Impfung ohne Frage damals immer noch bis zum gewissen Grad die Infektionen natürlich verhindert hat. Nicht 100%, ja, aber sie hat sie verhindert. Also Sie sehen okay. schon, das ist, auch wenn wir jetzt genau. hier die alte Diskussion wieder anfangen, es ist eine Debatte, die, also so eine Art von Gespräch hätte ich mir eigentlich für die Enquete gewünscht.
Das stimmt.
Und ich bin ganz sicher, dass auch viele Mitglieder der Enquete, das sind ja zum Teil ganz junge Abgeordnete des Bundestags, die sich da echt engagieren, Und ich hätte mir gewünscht, dass Mitglieder der Enquete so auf dem Niveau dann hin und her diskutieren. Ich bin fast sicher, dass im Ergebnis, um das abzuschließen, zwei Berichte rauskommen werden. Einer der AfD und einer der anderen. Und der eine Bericht wird so das Übliche sagen, wir müssen uns besser digitalisieren, wir müssen die Krankenhäuser besser ausstatten.
Wir brauchen einen Pandemieplan.
Wir müssen unsere Pandemiepläne üben. Ja. Ja. Das habe ich irgendwo schon mal gehört, vor 20 Jahren oder so. Also das wird die eine Seite sein und die andere Seite wird ein abweichendes Urteil machen und wird sagen, das war alles ganz schrecklich und der Staat hat völlig überzogen und das darf nie wieder passieren. Und dann sind wir eigentlich keinen Schritt weiter.
Wunderbar, dann danke ich Ihnen vielmals dafür, dass wir jetzt weit über eine Stunde darüber gesprochen haben und aufgearbeitet haben. Ja, das war sie, eine weitere Folge zur Corona-Aufarbeitung. Danke für die vielen Einschätzungen, Herr Kekulé. Vielen Dank.
Hoffentlich die letzte Folge in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, man darf sich einfach das ist schon so lange her, vielleicht darf ich zum Schluss noch sagen, lassen Sie uns da den Humor nicht verlieren bei der ganzen
Sache. Auf jeden Fall.
Muss man irgendwie.
Sind wir wieder beim Anfangszitat, ne?
Ja, genau.
Jeder
genau
hat so sein Bestes gegeben.
Jeder hat sein okay. Bestes gegeben.
Ja, bis dann, Herr Seifert. Ciao. Tschüss. Die nächste Folge wird es schon in einer Woche geben, dann mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Sie können nicht nur diesen, sondern auch alle anderen Ausgaben von Kekulés Gesundheitskompass nachhören in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.